Hoido und Waldmanns Heil, hier ist wieder deine Anja vom Jagdfieber-Podcast. Nachdem wir ja im letzten Jahr schon ein bisschen über die Zerbiden gesprochen haben, also die Geweihträger, möchte ich die heutige Folge nutzen, um einen Blick in das Reich der Boviden oder auch Hornträger genannt zu werfen. Ich wünsche dir wie immer sehr viel Spaß und jetzt noch ein bisschen administrative Info. Für alle, die neu zu uns gekommen sind, es gibt bei Facebook eine Gruppe, die genauso heißt wie der Podcast. Du bist hiermit herzlich eingeladen, dich dort anzumelden und hoffentlich auch ganz aktiv einzubringen. Ihr könnt diese Facebook-Gruppe nutzen, um euch untereinander kennenzulernen. Vielleicht stellt ihr fest, ihr wohnt gleich um die Ecke und es macht viel mehr Spaß, gemeinschaftlich zu lernen oder mal auf Ansitz zu gehen. Ja, also nutzt es einfach für regen Austausch. Gerne könnt ihr auch Fachfragen stellen, die wir dann gemeinschaftlich durchaus erörtern können. Wir haben da auch so ein paar alte Hasen mit in der Gruppe, die uns da bestimmt sehr gerne weiterhelfen. Ansonsten, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann natürlich den Podcast abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Kontaktaufnahme ist auch ganz einfach per E-Mail möglich. Schreibt einfach mit Themenwünschen an frechmut@gmx.de. Und eine kleine Ankündigung habe ich noch für die, die sich die Räucherfolge gewünscht haben. Ich habe jetzt von einem Verlag ein ganz tolles Buch zu diesem Thema für eine Rezension bekommen. Allerdings muss ich mich da erstmal ein bisschen durchschmökern. Da sind jede Menge coole Rezepte drin. Und also, ich verspreche euch, zeitnah, spätestens im Frühsommer, könnt ihr gemeinschaftlich mit mir ein bisschen räuchern. Ja, und jetzt genug der Vorrede. Es geht los. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Ciao. Richtig einsteige und mich auf das Gamswild konzentriere, nochmal eine kurze Einstimmung, kann man sagen. Was sind denn nun nochmal die Zerbiden und was sind die Boviden? Also wir unterscheiden ja unser Schalenwild anhand des Kopfschmuckes in die Zerbiden, das sind die Geweihträger. Das heißt also, der Kopfschmuck, das Geweih, besteht aus einer Knochensubstanz und wächst dann aus den Rosenstöcken. Es ist in der Zeit des Wachstums vom Bast überzogen, so wird die Nährhaut genannt, und alljährlich wird es abgeworfen. Bei den Zerbiden tragen nur die männlichen Stücke ein Geweih, die Ausnahme bilden die Rentiere, also auch hier haben dann die weiblichen Stücke ein Geweih. Die Boviden oder Hornträger, wie es der Name schon sagt, da besteht der Kopfschmuck aus Horn. Die Hörner selber sitzen dann auf so knöchernen Stirnzapfen und werden auch nicht abgeworfen. Ich habe das interessanterweise mal sehen dürfen bei dem Präparieren von einem Muffelgehörn und ich war ganz fasziniert. Zu der Zeit wusste ich quasi überhaupt nicht, dass da noch so eine Zapfen sind und dass man das abnehmen kann. Und also ich konnte es eigentlich gar nicht fassen damals. Aber zurück zu den Fakten. Es bilden sich jährlich neue Hornschichten, die auch Düden genannt werden, und zur Altersbestimmung nimmt man dann die gut sichtbaren Altersringe. Bei den Boviden ist es so, dass häufig beide Geschlechter Hörner tragen. Die Ausnahme bildet hier das weibliche Muffelwild, da haben wir das nur teilweise, also ist nicht zwingend gesetzt. Und was auch noch ganz wichtig ist, im Gegensatz zu den Zerbiden haben die Boviden eine Gallenblase. Das ist auch immer eine sehr, sehr beliebte Prüfungsfrage. Ja, zu den Boviden gehört unter anderem eben auch das Gamswild und deshalb mache ich damit heute einfach mal ein bisschen weiter. Zoologisch wird es bei den Paarhufern eingeordnet, gehört auch zu den Wiederkäuern, zur Familie der Hornträger und die Unterfamilie sind die Ziegenartigen. Die Weidmannsprache ist fast genauso wie beim Rotwild. Das heißt also, wir haben als wichtigste Körperteile die Krücken, das ist also sozusagen das Gehirn. Dann haben wir das Haupt und hier ist sehr auffallend eine kontrastreiche Kopfzeichnung mit den dunklen Zügeln, die auch teilweise Maske genannt werden. Kann man also auf den vielen Bildern, die man überall findet, auch sehr gut sehen. Der Zügel verläuft über die Lichter vom Windfang bis hin zum Lauscher. Also Lichter war klar, sind die Augen, Windfang die Nase und die Lauscher sind die Ohren. Und auf dem Rücken erkennst du im Sommer einen dunklen Aalstrich. Im Winterhaar sitzen hier die langen Haare, die man für die Trophäe, den Gamsbart, nutzt. Und bei beiden Geschlechtern ist hinten, hinter der Hornbasis, sind die sogenannten Duftdrüsen, die Prunkpfeigen. Das Sekret riecht nach Moschus und wird dann eben auch, wie bei anderen Tieren, die zeichnen, an Gräsern, Kräutern und Sämereien auch abgestreift. Außerhalb der Paarungszeit sind die Drüsen zurückgebildet. Ja, wie groß wird das Gamswild? Also die Länge von Kopf bis Rumpf ist bei Böcken von 90 bis 130 cm und bei den Geißen dann entsprechend geringer. Die Höhe liegt bei den Böcken auch wieder bei 70 bis 80 cm. Auch hier die Geißen natürlich etwas kleiner. Und die Böcke bringen ungefähr 18 bis 28 Kilo auf die Waage und die Frauen bzw. die Geißen, Frauen war jetzt falsch, sind 15 bis 25 Kilo. Das bezieht sich auf das Gewicht, wenn das Stück aufgebrochen ist. Tja, wie ist das Haarkleid der Geiß? In der Sommerdecke ist das Gamswild fahlgelb bis fahlrötlich-braun. Kann aber auch gelbgrau sein und hat eben diesen dunklen Aalstrich. Die Winterdecke ist dann entsprechend dunkelbraun bis schwarz und die Bauchseite ist oft etwas heller. Nicht so häufig sind einfarbig schwarze Stücke, bei denen man dann die Züge fast gar nicht mehr sehen kann. Wenn man so ein Stück allerdings vor sich hat, dann hat man eine Kohlgams gesehen. Gucken wir noch mal ein bisschen genauer in die Weidmannssprache rein. Also das weibliche Gamswild wird Bock oder Gamsbock genannt. Die Geiß oder die Gamsgeiß ist das weibliche Stück. Die männlichen Stücke im ersten Lebensjahr werden Bockitz genannt. Dann geht es weiter, im Prinzip wie beim Rehwild auch, mit Jährling oder Jährlingsbock. Dann kommt der zweijährige Bock und der dreijährige Bock. Bei den weiblichen Stücken haben wir das Geißkitz und auch dann im zweiten Lebensjahr Jährling oder Schmalgeiß, Jährlingsgeiß. Eine Geiß, die ein Kitz führt, wird führende Geiß oder Kitzgeiß genannt und die Geiß, die das Rudel anführt, heißt Wachgeiß, Leitgeiß oder Leitgams. Wenn wir Geißen, Kitze und schwache Böcke zusammen haben, reden wir von Scharwild oder Geraffel. Und der Bock, der zur Prunkzeit das Rudel anführt, ist, wie könnte es anders sein, der Platzbock. Dann gibt es noch einen interessanten Begriff für einen alten, ja eigentlich einen einzelnen Bock, der während des Sommers alleine ist, das ist der Laubbock. Und ein Bock, der während der Faiszeit im Sommer nicht im Wald, sondern eher in der Kruppholzzone seinen Einstand hat, den nennt man Latschenbock. Der Gamsbock, der dann im November ungefähr, da haben in der Zeit sozusagen die Rückenhaare dann die größte Länge erreicht, das ist dann die Bartgams oder der Bartgamsbock. Und die Gams, die ihren Einstand überwiegend überhalb der Baumgrenze hat, ist die Gratgams, während die Gams, die ihren Einstand im Wald hat, eine Waldgams ist. Teilweise logisch, aber nicht immer. Tja, die Gams hat ein typisches Wiederkäuergebiss, Gebissaufbau und auch die Zahnbezeichnung, das ist wie beim Rotwild, allerdings haben die Krandeln und die Gams hat sie nicht. Im Unterkiefer sind die Eckzähne direkt an die Schneidezahn an die Schneidezähne sozusagen vorne rangerückt und insgesamt hat das Gamswild 32 Zähne. Der Zahnwechsel beginnt ungefähr mit einem halben Jahr und ist dann mit 14 Monaten ungefähr abgeschlossen. Und das Dauergebiss ist dann mit 40 bis 48 Monaten erst komplett. Grundsätzlich ist das Gamswild eine sehr langlebige Art und verfügt natürlich, wie auch alle anderen Schalenwildarten, über jede Menge Sinnesorgane. Und der Geruchssinn ist beim Gamswild besonders wichtig. Also es kann bereits auf sehr große Entfernungen super Witterung aufgenommen werden. Das heißt also, die Gams wittert uns sehr zeitig. Auch sehr stark ausgebildet ist der Gesichtssinn und besonders wenn du dich bewegst, kann das Gamswild sehr gut wahrnehmen. Wahrscheinlich sind auch deshalb beim Gamswild die Lichter sehr groß und auch stark hervorstehend. Das Gamswild ist sehr gut angepasst an steiles Gelände und steinige Böden. Die Schalen des Wildes sind länglich und vorne sind die so ein bisschen keilförmig zugespitzt und haben auch scharfe Ränder. Wie Tritt- und Pferde aussehen, schaut ihr euch am besten in den Unterlagen nochmal an und auch die Behaarung, also wie das Winterhaar aussieht beim Gamsbock und der Gamsgeiß. Also da gibt es sehr schöne Aufnahmen, wo man eben gerade auch die Haare da sehr gut unterscheiden kann. Sozusagen die Rückenhaare, die sehen aus, wie wenn sich bei meinem Hund die Nackenhaare aufstellen. Also schon mega. Ja, wie gesagt, das Gamswild gehört zu den Ziegenartigen und man kann das also auch sehr gut erkennen, wenn man eine Ziege schon mal gesehen hat, dann merkt man, dass die Krucken vom Gamswild ziemlich ähnlich aussehen. Beide Geschlechter haben Krucken, allerdings haben sie, wenn man genauer hinschaut, doch einige Unterschiede. Das heißt, beim Bock ist der Schlauch kräftiger und hat auch einen runden Querschnitt. Die Krucken wirken deshalb von vorne eben ein bisschen dicker. An der Spitze selber sind sie stärker gehagelt, also ca. 180 Grad. Und bei der Geiß, da sind die Schläuche schwächer und haben eher einen ovalen Querschnitt. Und deshalb sehen die Krucken von vorne eben schmaler aus und an der Spitze sind sie wesentlich weniger gehagelt als beim Gamsbock. Also nur 90 bis ungefähr 135 Grad. Es gibt wie immer sowohl geißkruckige Böcke, es gibt aber auch bockkruckige Geißen und in der Natur ist im Grunde genommen alles möglich. Ja, wie wachsen denn die Krucken? Also wenn so ein Kitz frisch gesetzt ist, da bilden sich als Verdickung des Stirnbeins bereits die Anlagen der beiden Stirnzapfen heraus und die darüberliegende Haut, die beginnt sozusagen schon mit der Bildung von Hornzellen und es entstehen sogenannte Hornkegel. Darüber ist dann erstmal noch Oberhaut und Lederhaut und in der Oberhaut werden dann weiße Hornzellen ausgeschieden und die bilden dann eine erste Horntüte. Die Krümmung der Krucken setzt schon im ersten Lebensjahr ein. Das ist sozusagen genetisch vorprogrammiert. Und dieser Prozess wird auch von einem hormonellen Einfluss einfach beeinflusst. Also hängt mit diesem knöchernen Stirnzapfen zusammen. Dadurch, dass permanent neue Hornschichten gebildet werden, entsteht auch jedes Jahr eine neue Horntüte. Und dabei werden die Horntüten ineinander verschoben und an diesen Rändern dieser Tüten in die Tüte sozusagen bleiben dann die Altersringe sichtbar. Wie die einzelnen Teile einer Gamskrucke beschrieben werden, kann ich euch jetzt zwar sagen, aber man kann sich das nicht so sehr gut vorstellen. Deshalb empfehle ich auch hier nochmal den Blick in die Bücher oder auch wie man eben die Gruppenbewertung an sich macht. Das Bewerten von den Gehirnen, muss ich sagen, hat sich mir irgendwie auch noch nicht erschlossen. Und leider fallen die Hegeschauen auch in diesem Jahr Corona-bedingt aus. Und das ist ja schade, weil wir als Jungjäger oder Jagdschüler dort wirklich viel hätten lernen können durch den Austausch mit den Leuten, die das eben schon sehr lange machen. Beim Gamswild werden die Geißen meistens älter als die Böcke. Man sagt, ungefähr 20 Jahre alt kann eine Gamsgeiß werden. Die Böcke werden meistens nicht sehr viel älter als 11 Jahre, weil sie einfach nach einer doch sehr energiezehrenden Brunft meistens geschwächt in den Winter gehen und das dann einfach nicht mehr schaffen. Beim Ansprechen ist die Krucke meist kein so gutes Merkmal, um das Alter zu schätzen, und auch die Barthaare lassen sich zur Altersbestimmung nicht verwenden, weil auch mittelalte Böcke schon einen sehr guten Bart haben. Am besten eignen sich sowohl bei den weiblichen als auch bei den männlichen Stücken die Zügel. Das heißt, bei den älteren Stücken sind die Ränder in der Regel nicht mehr so klar abgegrenzt, sondern verwaschen. Und ansonsten guckt man einfach auch so, wie ist das Erscheinungsbild, das Verhalten. Also beim einjährigen Stück, beim Jahrling, sagt man, da ist die Figur und das Erscheinungsbild noch auffallend hochläufig. Wir haben ein kurzes Haupt und einen dünnen Träger und ja, die Stücken, die haben da ein vertrautes, unbekümmerndes Wesen. Die sind da meistens noch sehr spielerisch und eben auch oft beim Scharwild mit im Rudel dabei. Bei den 2- bis 4-jährigen Stücken sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Hier haben wir ein Verhalten, was doch schon eher so in die Richtung Einzelgänger geht, oder teilweise sind sie auch im Bockrudel unterwegs. Die Krucken haben ihr stärkstes Wachstum und der Keulenfleck ist sehr gut sichtbar. Wir haben eine kontrastreiche Kopfzeichnung und die Zügel sind hier sehr scharf abgegrenzt, ne? Und den Pinsel kannst du auch schon meistens sehen. Und gerade mit den Zügeln, das ist eben wahrscheinlich tatsächlich das, was uns am meisten hilft bei der Altersbestimmung. Ab 5 Jahre haben wir schon weniger von dieser kontrastreichen Zügelzeichnung. Und auch der Träger ist auffallend kurz und viel dicker geworden. Der Vorschlag ist schon tief und breit und der Pinsel ist sehr gut zu erkennen. Und da kann ich dann eben auch durchaus einen Bock von der Geiß unterscheiden. Das Verhalten ist eher scheu, also sehr heimlich und eben auch meistens einzelgängerisch unterwegs. Wo lebt das Gamswild? Das Gamswild ist vor allem im Hochgebirge hier bei uns in Europa oder auch in Vorderasien zu Hause. Bei uns kommt es hauptsächlich im Alpenraum vor, aber du kannst es auch in den Pyrenäen, in den Abruzzen oder Karpaten finden oder auch in der Tatra, Balkanregion oder Kaukasus. Bei uns in Deutschland wurde es erfolgreich auch im Schwarzwald, um den Feldberg herum ausgesiedelt. Auch im Elbsandsteingebirge soll es welche geben. Allerdings vermutet man, dass der Bestand dort wahrscheinlich erloschen ist. Es gab auch Einbürgerungsversuche in der Schwäbischen Alb oder auch im schweizerischen oder französischen Jura. Bevorzugt lebt das Gamswild im Hochgebirge oberhalb der Baumgrenze, und wenn es unterhalb der Baumgrenze ist, dann ist es eher in einem lichten, felsdurchsetzten Bergwald anzutreffen. Das Gamswild lebt ja meistens gesellig und ist in Rudeln unterwegs und es ist auch sehr tagaktiv. Eine beliebte Prüfungsfrage ist, was sind die Bezoarsteine oder Gamskugeln? Und da handelt es sich aus Magensteinen, die aus Harz und Haaren bestehen. Also das habt ihr bestimmt schon mal in irgendeiner Prüfungsvorbereitung gesehen. Wovon ernährt sich das Gamswild? Das Gamsfeld gehört zu den Zwischen- oder Mischtypen. Da hatte ich auch schon mal im Rahmen von den Wiederkäuern in der Folge ein bisschen was dazu erzählt. Aber komme natürlich auch hier gerne nochmal drauf zurück. Im Sommer frisst es hauptsächlich frische Gräser, Blätter, Kräuter, ja auch Früchte und Knospen. Und im Winter hat es leider eher weniger Auswahl. Da ist dann eher die Fichte, die Tanne oder auch die Latsche gefordert. Also da frisst es an den Trieben, die Knospen beispielsweise vom Bergahorn, aber auch Flechte, Moose und dürres Gras. Damit im Winter das Gamswild überhaupt an die Vegetation kommen kann, schlägt es den Boden frei. Seine Haupteselungszeiten, die sind am frühen Morgen und am Nachmittag. Ja, du findest die Einstände zum Esen in der Nähe von sonnigen Lagen, wenn im Prinzip auch der Boden freigeweht ist, aber auch tiefere Waldlagen sind im Winter bevorzugt. Manchmal werden Verbissschäden an Laub- und Nadelhölzern verursacht, aber das ist natürlich auch nicht auszuschließen. Die Losung vom Gamswild ist ähnlich wie beim Rehwild, also bohnenförmig, und es gibt auch hier kein Unterscheidungsmerkmal zwischen den Geschlechtern, wie das eben zum Beispiel beim Rotwild mit den Näpfchen und Zäpfchen ist. Das Gamswild wird dann im zweiten bis zum vierten Jahr ungefähr geschlechtsreif. Es ist immer ein bisschen davon abhängig mit dem Einsetzen der Geschlechtsreife, also was habe ich für eine Populationsdichte, in was für einem Lebensraum bewegt sich das Stück, wie ist das Klima dort. Grundsätzlich wird geprumpftet Ende November bis Mitte Dezember. Es gibt dann wilde Verfolgungsjagden zwischen den konkurrierenden Böcken und auch durchaus heftige Prumpfkämpfe. Da habe ich glaube letztens bei Arte oder Dreisatz, ich weiß es nicht mehr genau, einen kleinen Beitrag dazu gesehen. Also das war Wahnsinn, wie die da aufeinander losgegangen sind und das da im Gebirge. Da fragst du dich, wie schaffen die das, wenn die da so aufeinander zudonnern, danach noch irgendwie festen Stand zu haben. Und einer dieser Böcke, der war dann leider verletzt worden, aber nicht am Haupt, sondern der hatte sich das Bein gebrochen und für den war fast schon klar, den Winter überlebt das Stück leider nicht. Tja, die Tragzeit selber dauert ungefähr 25 bis 27 Wochen und die Prumpftrudel lösen sich dann auch kurz vorm Setzen der Kitze auf. Die tragenden Geißen setzen sich dann einfach vom Rudel ab und man sagt, die Geißen haben im dritten Lebensjahr ungefähr ihr erstes Kitz. Wenn ich dagegen ein sehr raues Klima habe, wie ich das zum Beispiel in den Alpen vorfinde, dann fangen sie sogar teilweise aus dem fünften Lebensjahr an, Kitze zu setzen. Aber das ist halt auch sehr verschieden. Grundsätzlich wird gesetzt, von Ende Mai bis Anfang Juni, meistens nur ein Kitz. Also es ist eher selten, dass da auch mal zwei Kitze kommen. Und dann werden die ungefähr ein halbes Jahr lang auch gesäugt. Mit ungefähr 2 Monaten schließen sich dann die führenden Geißen auch wieder ihrem Rudel an. Und wie überall gibt es natürlich auch Feinde für die Kitze. Auch hier wieder Luchs und Fuchs, das reimt sich sogar, und auch der Steinadler. Die Bestände im Hochgebirge werden natürlich auch durch strenge Winter nachhaltig beeinflusst. Und zum einen habe ich natürlich Nahrungsmangel und dann habe ich Entkräftung und damit gibt es auch wieder Fallwild. Aber ich habe natürlich auch Naturereignisse, wie zum Beispiel Lawinen, die das Ganze zusätzlich noch erschweren. Also das Gamswild hat schon einen sehr anspruchsvollen Lebensraum im Sinne, was es können muss. Ne? Also die Beweglichkeit, die die Tiere haben, mit einer affenartigen Geschwindigkeit können die da teilweise rumklettern. Also ich bin da echt begeistert davon, wenn ich das so sehe. Ich werde auch wieder für euch bei YouTube ein bisschen rumstöbern und die Folgen, die mir am besten gefallen, verlinke ich dann wieder im jagdfieber-podcast.de Blog. Ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Was sehr schön ist, ihr findet auch im Blog regelmäßig kleine Sponsoraktionen von Jagd 1. Teilweise gibt es Rabatte beim Einkaufen oder es gibt einen festen Betrag, den ihr einlösen könnt. Also schaut da ruhig immer mal drauf. Und der Andreas Schützeberg, mit dem ich ja regelmäßig immer mal mich austausche und der auch sehr schöne Beiträge, also fachliche Beiträge macht, gerade dort im Newsletter von Jagd 1, lohnt sich also auch dort immer mal wieder reinzuschauen. Weil da gibt es natürlich nicht nur was auf die Ohren, sondern auch was für die Augen, was ich hier leider nicht umsetzen kann. Aber ich schaue mir die Beiträge auch immer sehr gerne an und der hat schon angekündigt, dass es bald wieder eine Art Gewinnspiel geben soll, wo ihr was gewinnen könnt. Tja, in diesem Sinne ende ich mit der heutigen Folge, wünsche euch Horido und Weidmannsheil und vielleicht habe ich ja bis zum nächsten Mal den ersten Bock in meinem diesjährigen Jagdjahr erlegt. Von meinen Erlebnissen auf Bockjagd berichte ich euch dann ein andermal. Das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen und ich glaube, es wäre schon fast eine eigene Folge wert. Also dann, bis zum nächsten Mal. Eure Anja.